Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Budget für die kommenden 2 Jahre wird heute vom Finanzminister Markus Matterbauer präsentiert. Und Österreich muss viel Geld einsparen. 15 Milliarden sollen es in diesem und im nächsten Jahr sein. Wem künftig so einiges entgeht, was es bringen kann und wie fair das Sparpaket wirklich ist, darum geht's heute. Andrasch Sigetvari, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort beim Standard. Österreich muss viel Geld einsparen. Die Frage, die sich aber stellt, warum überhaupt?
Naja, weil wir budgetär ziemlich am Sand sind. Also jetzt können wir die Frage schnell abhandeln und sagen, wir haben mehr ausgegeben als eingenommen. Danke, nächste Frage. Aber es ist ein bisschen kompliziert, naja, wobei gar nicht so viel komplizierter. Wir haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben und haben Dynamiken geschaffen, die sich beim Budget jetzt bei den Ausgaben rächen. Um es konkret zu machen, in der Pandemie und dann in der Inflationskrise hat der Staat eigentlich alles, was bei 3 nicht irgendwie von einem Baum war, mit Geld nachgeworfen und nachgeschmissen. Es gab Haushaltshilfen und Schecks, Unternehmensgelder und insgesamt war das den Schuldenstand der Republik um ca. 90 Milliarden Euro erhöht. Seit 2020. Das ist wahnsinnig viel Geld, für das wir auch laufend Zinsen zahlen. Jetzt sind die Zinsen gar nicht so dramatisch hoch, braucht man keine Angst zu bekommen, aber für 90 Milliarden Euro Zinsen, jeder, der einen Kredit laufen hat und ein bisschen Zinsen zahlt, weiß, das läppert sich. Das ist das eine. Also unser Zinsdienst ist einfach durch diese vielen Mehrausgaben teurer geworden. Zweites Problem ist, wir haben entlastet, also man hat Steuern gesenkt und hat Familienleistungen erhöht und auch diverse Förderungen eingeführt und Unternehmenssteuern gesenkt und hat das aber eigentlich seit wahrscheinlich Sebastian Kurz so mit diesem Motto, koste es, was es wolle, nie gegenfinanziert. Also früher hat die Regierung irgendwas gemacht und man hat dafür irgendwo einen Budgetposten vorgesehen gehabt, um das zumindest mit der Zeit gegenzufinanzieren. Und das gibt es nicht mehr. Man hat gesagt, okay, hinter Medizinflut, wir geben Geld aus. Man hat der Bund so gemacht, also haben ein bisschen die Länder so gemacht und das hat sich dann alles zu so einem Strom zusammengeformt, der jetzt eigentlich ein ziemlich großes Problem verursacht hat.
Dann lass uns gleich noch über dieses Problem sprechen. Was passiert denn, wenn wir dieses Geld nicht einsparen? Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, wenn man das als Privatperson macht, kriegt man ein Problem. Jetzt wissen wir aber auch, Staaten funktionieren nicht ganz so wie Privatpersonen und auch nicht wie Unternehmen. Was wäre denn die drohende Konsequenz?
Naja, also zum Beispiel früher habe ich immer so geschrieben, es gab ja manchmal diesen Fetisch, so Österreichs Defizit ist 3,2%, also 3,2% der Wirtschaftsleistung, um Gottes Willen, das ist ein bisschen über Maastricht und wir müssen sparen und haushalten, haben da manche Ökonomen gesagt, so aus der konservativen Ecke und wir haben dann oder ich habe dann auch öfter geschrieben, naja, das sind zum Beispiel auch Zahlen, die sind ziemlich willkürlich, ob jetzt das Defizit 3 oder 3,2% oder 2,8%, das ist im Grunde genommen volkswirtschaftlich für ein Land, das noch dazu sich relativ günstig verschuldet wie Österreich, eigentlich völlig gleichgültig. Also da gibt es schon manche Experten, die so einen Schuldenfetisch haben und da irgendwie immer an diesem Thema rumtrommeln, weil damit natürlich andere ideologische Kämpfe geführt werden. Man will da irgendwie den schlanken Staat haben. That said, ist unser Problem leider derzeit wirklich anders. Also Österreichs Defizit wäre bei ca. 6% jetzt gelegen, heuer und im kommenden Jahr nochmal ca. 6%, wenn die Regierung nicht gegensteuern würde. Und wir haben keine schwere Krise. Also wir haben jetzt keine Inflationskrise, wir haben jetzt zum Glück keinen Krieg, wo man sagt, okay, jetzt alle Mittel so in die letzte Schlacht werfen. Das haben wir alles nicht. Wir haben eigentlich Normalbetrieb und haben ein Defizit von 6%. Das heißt, über 3 Jahre steigt unsere Verschuldung um 20 Prozentpunkte an. Und das ist schon eine Dynamik, die eigentlich wahnsinnig problematisch ist. Das heißt, laufend werden die Zinszahlungen dann natürlich höher, weil das Geld kostet, nicht? Laufend sich so viel mehr zu verschulden. Es bleibt laufend weniger Spielraum übrig für andere Ausgaben. Damit wird das sozusagen ein sich selbst beschleunigender Kreis. Und dann, es gab da auch früher immer diese Warnung, was ist, wenn die schlechten Zeiten kommen und es gibt eine Krise. Haben wir dann überhaupt noch Geld für die Reserven? Und ich habe das auch immer übertrieben gefunden, aber bei diesen Höhen, die wir da laufend mehr ausgeben, ist das tatsächlich so, dass man sich denkt, okay, da ist kein Spielraum mehr da. Also wir haben 6% Defizit, fahren Staaten ein in akutesten Krisensituationen und wir schaffen das sozusagen ohne jede Krise. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da ein großes Problem, also dass der Österreich auch seine Rolle als relativ guter Schuldner verlieren würde, dass wir da die Zinszahlungen uns wirklich beginnen, aufzufressen ist ein bisschen übertrieben, aber in die Richtung geht, dass da sich ständig ein größerer Teil der Gelder, die wir da einnehmen, für Zinsen und dann halt nicht für Straßen, Kindergärten, was auch immer aufgebraucht werden und kein Geld da wäre, falls man wirklich eine größere Krise ausbrechen sollte.
Es gibt ja bei unseren deutschen Nachbarn auch eine Metapher für diese extreme Sparsamkeit, die du vorher schon angesprochen hast, die sogenannte schwäbische Hausfrau, die quasi jeden Groschen umdreht und einspart. Das ist jetzt aber wirklich eine Situation, wo es nicht mehr darum geht, möglichst viele Reserven zu behalten, sondern es ist tatsächlich prekär.
Genau, also jetzt muss man jetzt auch da keine Angst machen. Prekär, Österreich wird es schon schaffen, ist trotzdem ein reiches Land. Aber eben dieses Bild, eben zum Beispiel, dass da oft bemüht wurde, die schwäbische Hausfrau, da was du auch gesagt hast, der Staat ist ja nicht wie ein Haushalt, was total richtig ist. Der Staat zahlt keine Schulden zurück, also kann sich immer höher verschulden. Und das ist im Prinzip kein Problem, solange die Zinszahlungen überschaubar bleiben. Aber da hat sich jetzt eine Dynamik eingeschlichen, wo das eben nicht mehr der Fall ist. Und wenn man da nicht gegensteuert, es gibt ja keinen Grund, dass das besser wird, nicht? Also man hat diese problematische Dynamik und dann kommen gewisse zusätzliche Ausgaben, sei es für Gesundheit, Pflege dazu. Also es wird ja tendenziell, baut sich ja diese Problematik auf und beginnt dann ja immer größere Teile vom Budget wegzufressen. Ein Beispiel zu nennen: Deutschland investiert und legt ein Investitionspaket auf und gibt deutlich mehr Geld jetzt aus. Das ist zumindest der Plan, nicht? Was weiß ich, Infrastrukturausgaben, und die planen mit einem halb so hohen Defizit wie wir, nicht? Wir machen das alles nicht. Also wir sagen nicht, wir bauen jetzt Brücken und wollen von mir aus Panzer, auch wenn ich das unnötig finde, aber Panzer kaufen, sondern wir haben ein doppelt so großes Defizit quasi aus dem Nichts, weil wir unsere laufenden Ausgaben einfach nicht decken können. Das ist schon eine ganz andere Grundlage.
Gut, dann sprechen wir über das, was eingespart werden muss. Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der jetzt gänzlich andere Probleme als das Budget hat, hat einmal bei einer Budgetrede gesagt, ein guter Tag beginnt mit einem ausgeglichenen Budget. Heute war Markus Matterbauer von der SPÖ an der Reihe mit seiner Budgetrede. Wo muss denn jetzt 2025 und 2026 eingespart werden, beziehungsweise wie viel muss pro Jahr eingespart werden?
Ja, also wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, wo, dann können wir die Sendung schon wieder dicht machen.
Dann
und
also machen
das Einschlafprogramm.
Dann konkretisieren wir es nachher, genau. Und machen das wie, genau, viel jetzt erst einmal.
Also es sind heuer 6,4 Milliarden und 8,7 Milliarden in Summe übers kommende Jahr, die da eingespart werden sollen. Das ist schon wahnsinnig viel Geld. Tatsächlich sind es noch etwas mehr, weil die Regierung da auch ein paar, sie nennt das Offensivmaßnahmen, da soll ein bisschen was für den Arbeitsmarkt getan werden oder für die Beschäftigung Älterer. Also im kommenden Jahr zum Beispiel belaufen sich die Einsparungen insgesamt auf 10,3 Milliarden Euro. Und wenn man dann eben ein bisschen abzieht, was dann zusätzliche Maßnahmen kommt, sind das unterm Strich 8,7 Milliarden, die eingespart werden sollen.
Gehen wir vielleicht etwas ins Detail, was einzelne Streichungen betrifft. Es soll ja ein Mix sein aus Ausgaben, die zurückgefahren werden, und Einnahmen, die erhöht werden. Ein großer Brocken ist der Klimabonus, der gestrichen wird. Was soll es bringen und warum eigentlich?
Genau, also der Klimabonus, das sind ca. 2 Milliarden, also fast ein Drittel und fast ein Viertel der Einsparungen oder der Steuererhöhungen, die da im kommenden Jahr kommen. Und der Klimabonus nicht, das ist eingeführt worden unter Türkis-Grün als Kompensation für die CO2-Steuer. Also man hat das Tanken und das Heizen mit Gas und auch Heizöl teurer gemacht und hat dafür gesagt, okay, damit wir die Haushalte nicht zu stark belasten, gibt es als Kompensation für alle diesen Klimabonus, diesen berühmten. Der wird gestrichen, sind 2 Milliarden, ist für den Klimaschutz eigentlich wurscht, also die Lenkungsmaßnahme kommt über diese erwähnte höhere CO2-Steuer, aber bringt natürlich mit einem Schlag, um das geht, sehr, sehr viel Geld. Und da gibt es ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich? Und ich glaube, auch wenn das in Österreich immer so als Ausgabenkürzung diskutiert wird und streng formal betrachtet, kann man das vielleicht auch so sehen. Aber de facto ist das einfach eine Steuererhöhung, nicht? Also man hat diese CO2-Steuer erhöht und hat gesagt, wir erhöhen die, aber alle steigen circa bei plus minus null aus, weil wir den Klimabonus gleichzeitig kompensieren. Und jetzt lasse ich die Steuererhöhung und nehme den Bonus weg, also bleibt nur mehr die Steuererhöhung übrig. Das ist so einer der einzige wirklich große Punkt. Das andere sind eigentlich Dutzende, viele Dutzende an kleinen und mittelgroßen Maßnahmen, die dann noch kommen.
Einige weitere Ausgaben neben dem Klimabonus sollen ebenfalls zurückgefahren werden. Was sind da noch weitere große Brocken?
Also ein sehr großer Brocken sind, was die Regierung mit 1,2 Milliarden Euro beziffert, heuer im nächsten Jahr, was unter dem Stichwort Förderungen fällt. Und da ist der größte Brocken sicherlich die Klimaförderungen, wo relativ, man kann es gar nicht anders sagen, so mit der Axt ein bisschen reingegangen wird. Also das betrifft alles, was so unter Gebäudesanierung fällt, das betrifft alles, was unter Heizkesseltausch fällt, wo zusammengekürzt wird, auch die E-Auto-Förderung, die wird gänzlich eingestellt bei den Heizkesseltausch. Da soll es zumindest ab 2026 wieder frisches Geld geben, also da kommt was nach. Allein für diese Klimaförderungen sollen heuer 550 Millionen fallen und im kommenden Jahr nochmal 820 Millionen, das ist mehr als ein Viertel, was da gekürzt wird. Da gibt es zum Beispiel so einen Klima- und Energiefonds, der diverse Förderprogramme abwickelt. Der wird zum Beispiel völlig ausgeräumt, der verliert die Hälfte seines Budgets. Es gibt auch einen großen Fonds für die Transformation der Industrie. Das galt so als ein bisschen Vorzeigeprojekt, weil es das einzige auch EU-rechtlich, beihilfenrechtlich genehmigte Projekt war, wo der Staat Förderungen für Industriebetriebe zugeschossen hat, um die Energiewende zu schaffen, also um von fossilen, von Öl und Gas wegzukommen bei der Energienutzung. Auch der wird jetzt gekürzt um 300 Millionen Euro für 2 Jahre. Da zeigt sich vielleicht auch die Schwierigkeit, manchmal genau abzuschätzen. Also in einem Artikel haben wir heute geschrieben, die Katze ist jetzt aus dem Sack für die Einsparungen, aber die ist ziemlich zerfleddert, weil diese Förderungen zum Beispiel für die Industrietransformation, die, die schon zugesagt worden sind, zum Beispiel der Föst, die baut so einen modernen Lichtbogen-Hochofen oder wie das Ding heißt, die werden fließen. Es werden halt nur die Projekte eigentlich nach hinten geschoben wahrscheinlich. Also es hat auch noch nie eine Auszahlung gegeben aus diesem Topf, aber es gibt ihn. Jetzt schiebt man das wahrscheinlich weiter nach hinten. Also wie sich das genau auswirkt, kann man in vielen Bereichen noch gar nicht sagen. Ein Teil der Förderungen ist auch wahrscheinlich, das Klimaticket wird teurer, um ca. 200 Euro ab jetzt August und Jänner. Und auch das verbucht der Bund zumindest als Förderung, also als Zuschuss an die Verkehrsverbünde, denen man dieses Klimaticket da kofinanziert hat. Auch das wird gestrichen. Beim Waldfonds gibt es Kürzungen und auch bei diversen anderen Förderungen. Also es gibt weniger für Breitbandausbau, wobei da Mittel nicht abgeholt worden sind. Das ist ein großer Brocken an Ausgaben, die gekürzt werden. Und dann vielleicht auch interessant, noch ein Bereich, es gab immer diese Einsparungen in der Verwaltung, das waren auch 1,1 Milliarden, also 1,1 Milliarden von 6,4 Milliarden ist schon ein großer Teil, da hat man gesagt, da gibt es Verwaltungskürzungen, also Ausgabenkürzungen in den Ministerien. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wo dieses Geld zusammenkommt, es gibt zum Beispiel weniger für Werbung, Dienstreisen sollen reduziert werden, steht da drinnen. Aber ein großer Teil dieser Einsparungen, der kommt doch sehr kreativ zustande. Also was meine ich damit? Ein paar Beispiele. Das Familienministerium zum Beispiel lässt sich da für 2026 zum Teil anrechnen, dass die Familienbeihilfe nicht valorisiert wird. Das nehmen sie zum Teil als Einsparungen für diese Verwaltungsausgaben oder dass die Familienleistungen für Ukrainer heuer wahrscheinlich ab November nicht mehr gibt, diese Familienbeihilfen, die es für diese Gruppe gegeben hat. Das Justizministerium hat im April die Gerichtsgebühren angehoben und lässt sich das anrechnen als Verwaltungseinsparung. Das Bundeskanzleramt kürzt bei Deutschkursen und Integrationsleistungen und nimmt das her als Verwaltungsausgabe oder das Infrastrukturministerium nutzt höhere Dividenden der ASFINAG, also der Autobahngesellschaft. Also unterm Strich ist das vielleicht alles anders schwierig möglich, aber es ist natürlich nicht das, was man jetzt klassisch unter Verwaltungseinsparungen versteht. Ich meine, das ist gar nicht so vorwurfsvoll. Ich glaube, das ist ein leichter gesagt, wir kürzen in der Verwaltung ein und dann gibt es ja Leute, die Jobs machen und Dinge, die sinnvoll sind. Aber so sieht das halt dann in der Praxis aus.
Das waren jetzt sehr viele verschiedene Punkte. Ich würde auf den ersten, den du angesprochen hast, gerne noch einmal zurückkommen. Du hast nämlich gesagt, bei Klimaschutzmaßnahmen, da wird mehr oder weniger mit der Axt reingefahren. Jetzt haben wir schon gelernt, der Klimabonus an sich ist ja keine Klimaschutzmaßnahme. Die CO2-Steuer bleibt ja weiterhin bestehen.
Aber sozusagen.
Ja, du, wie die Zuhörerinnen, die uns nicht mit Kamera verfolgen, die nicht existiert, der Kollege nickt. Aber mehrere Klimaschutzförderungen, die werden tatsächlich gestrichen. Ist das nicht vielleicht etwas zukunftsvergessen, wenn wir weiterhin sehr viel Geld auch für klimaschädliche Subventionen ausgeben, die ja meines Wissens nach kaum angetastet werden?
Also richtig, das ist jetzt eine wichtige Frage, glaube ich, in der Bewertung dieses ganzen Pakets. Ich glaube, jetzt springen wir vielleicht so ein bisschen vor, aber trotzdem, unterm Strich, in einer schlechten Situation machen diese drei Parteien wahrscheinlich schon das, was am sinnvollsten ist oder das Beste draus. Nicht? Man hat riesige Einsparungen, die man irgendwie bringen muss. Man kann jetzt das einzelnen Gruppen aufs Auge drücken oder man versucht, das möglichst über alle zu verteilen. Und das tut man über alle verteilen, vor allem mit höheren Belastungen. Dann fährt man über Förderungen mit dem Rasenmäher rüber. Und da gibt es einen wirklich deutlich stärkeren Kahlschlag eben bei diesen Klimaförderungen und Ausgaben. Warum? Natürlich, weil die Grünen auch nicht mehr in der Regierung sitzen. Die werden jetzt für Klimaschutz und für ihre Klientel, das ist natürlich auch grüne Klientelpolitik gewesen in diesen ganzen Einrichtungen und Organisationen, da haben die Grünen sich natürlich auch was zugeschanzt. Die sind jetzt nicht da, um sich zu wehren und da geht man rein. Ist es jetzt zukunftsvergessen? Ich glaube ja und nein. Es ist insoweit nicht zukunftsvergessen, als in viele dieser Bereiche, zum Beispiel wenn die Photovoltaikanlagen, wo die Umsatzsteuer auf null war, ich glaube, da macht Sinn zu sagen, okay, wir probieren das ohne staatliche Subventionen. Nicht jeder, der rechnen kann, weiß, dass eigentlich Photovoltaikanlagen in vielen Fällen sich einfach auszahlen. Sind ein Business Case. Die Preise für Photovoltaik sind massiv gesunken, weil wir viele dieser Module billig aus China bekommen. Energie ist wiederum teurer geworden, das zahlt sich aus. Brauche ich da überhaupt Förderung? Ich glaube, man kann es probieren. E-Auto, E-Mobilität, nicht? Die Autobauer, lassen wir jetzt mal dieses ganze Verbrenner bleibt, Debatte weg. Die meisten Autobauer gehen eindeutig stark in Richtung E-Mobilität, bringen billigere E-Autos auf den Markt. Die sind auch effizienter. Können sich schon auszahlen, jetzt zu probieren, das so zu versuchen, also ohne Förderungen. Ne?
Wenn der das Markt nicht, regelt also mehr oder weniger.
Der Markt regelt und wenn nicht, na gut, was ist verloren in 2 Jahren? Jetzt sagen wir uns ehrlich, in 2 Jahren könnte man, wenn wir sagen, das hat alles nicht funktioniert, Österreichs Emissionen sinken ja derzeit, tun sie in 2 Jahren nicht mehr, könnten wir ja immer noch umschwenken und sagen, okay, wir müssen danach justieren. So, jetzt kommt das große Aber. Das ist ein bisschen, was du angesprochen hast. Erstens, glaube ich, man hat sich schon diese Chance genommen, zum Beispiel beim Dieselprivileg. Nicht? Das gilt so als einer der größten Punkte für eine de facto fossile Bezugnahme. Bezuschussung, Diesel ist günstiger besteuert als Benzin, darüber wird seit Jahren diskutiert. Österreich hat immer wieder angekündigt, auch gegenüber der EU da was zu tun. Und das ist natürlich halt diese Diesel-Benziner-Lobby, die in der ÖVP und in der SPÖ sicher stark ist, die das nicht anrühren. Hätte man jetzt zum Beispiel nutzen können, und ich verstehe auch, dass man es nicht von heute auf morgen abschafft, aber zum Beispiel über 5 Jahre, wir führen jetzt das Dieselprivileg aus. Will man nicht, will man sich politisch diese Kritik nicht aussetzen, will man da keinem wehtun. Aber ist, glaube ich, da tatsächlich zukunftsvergessen, glaube ich, hast du gesagt. Anderes Beispiel, was vielleicht klein ist, aber trotzdem natürlich symbolisch schon wehtut. Es gibt die NOVA, also die Normverbrauchsabgabe für Transportfahrzeuge. Das ist etwas, was der ganzen Transportindustrie, den Installateuren wehgetan hat. Auf Drängen der Grünen wurde diese Abgabe auch für Kleintransporte eingeführt vor einigen Jahren. Und was passiert? Das wird jetzt abgeschafft wieder. Das heißt, der Verbrenner wird billiger. Also Dieseltransporter, die ich mir anschaffe, oder Benzinertransporter werden günstiger. Das sind 50 Millionen im Jahr, die das im kommenden Jahr da bezuschusst werden. Und das ist natürlich, wenn ich gleichzeitig da 50 Millionen in die Hand nehme, um das billiger zu machen, und gleichzeitig die E-Auto-Förderung abschaffe, also da fördere ich natürlich die Technologie von in Wahrheit gestern. Und da geht es halt darum, dass die ÖVP das natürlich als Klientelpolitik verkaufen will, ihren Wählerinnen und Wählern, und sagen, schau, liebe Unternehmer, wie machen die deinen Transporter, den du dir neu kaufst, ein bisschen günstiger.
Diese kleinen Transporter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um das zu verbildlichen, das sind die, die in ihrem Ort wahrscheinlich mit dem Logo eines lokalen Installateurs oder Malerbetriebs in der Gegend rumfahren und dann bei ihnen zu Hause kleinere Reparaturen vornehmen oder auch größere. Andrasch, wir haben noch einen Punkt offen, beziehungsweise wir haben noch sehr viele Punkte offen, wir können nicht über alle sprechen, da sitzen wir morgen noch da. Aber die kalte Progression, die feiert ein teilweises Comeback. Da geht es um dieses sogenannte dritte Drittel. Ganz kurz noch einmal zur Erklärung, was ist die kalte Progression und was wird da wieder eingeführt, erhöht, einbehalten etc.? Erklär es uns bitte.
Genau, also die kalte Progression, das ist diese Schleichensteuerung genannt. Kurz vereinfacht erklärt ist, jedes Jahr, wenn die Einkommen steigen, weil halt die Lohnabschlüsse so ausfallen und dann Gewerkschafter und Arbeitgeber sich ein bisschen auf höhere Löhne einigen, dann gibt es da einen Anteil, der eigentlich nur dazu dient, um die Inflation abzudecken. Also wenn die Inflation 2% ist und mein Lohn steigt um 2%, dann rutsche ich mit einem Teil meines Einkommens in eine höhere Steuerklasse. Das passiert einfach, weil halt die Einkommensteuer progressiv ist, das sind so Steuerstufen, und je mehr Geld ich jetzt in einer höheren Steuerstufe verdiene, umso höher wird mein Einkommen besteuert. Und das heißt, das kann also eigentlich sein, dass ich weniger im Endeffekt real, also wenn ich die Inflation gegenrechne, mich die Inflation zum Beispiel 20 Euro kostet und ich nur 15 Euro mehr verdiene, jetzt fiktives Beispiel, und dann sind diese 5 Euro da diese kalte Progression. Das hat die Regierung abgedämpft, auch 2023 war das, glaube ich, indem diese Steuerstufen automatisch immer ansteigen. Und das ist ein relativ dicker Posten, das war so aufgedrittelt, 2 Drittel wurden da automatisch abgegolten und 1 Drittel hat immer die Politik, war die Vorgabe, soll sie auch sie entlasten, die Beschäftigten, aber mit einem Beschluss. Und dieses dritte Drittel, das macht zum Beispiel 450 Millionen aus im kommenden Jahr, die eigentlich de facto eine Steuererhöhung sind, das wird jetzt abgeschafft, das wird jetzt nicht mehr rückvergütet im kommenden Jahr. Und das wird laufen mehr natürlich, weil halt im kommenden Jahr fällt es weg und dann fällt es wieder weg und alles, was sich der Staat da einbehält, muss er da nicht mehr entlasten. Und das kommt übrigens hinzu zu einer Reihe von Steuer- und Gebührenanhebungen, also es wird auch die Krankenversicherungsbeiträge steigen, auch für Pensionisten und Pensionisten. Es gibt höhere Bankensteuer, was die SPÖ natürlich freut, oder höhere Abgaben für die Energieunternehmen. Es gibt aber auch eine Reihe von eben auch Elektroautos zum Beispiel, steigt die Versicherungssteuer, Glücksspielabgabe steigt, Tabaksteuer steigt. Also es gibt auch eine Reihe von Massensteuern neben dieser kalten Progression, was auch eine höhere Massensteuer de facto ist.
Du hast jetzt schon sehr oft das Wort Steuern verwendet. Ich kann mich erinnern an die letzten Monate, wo immer wieder betont worden ist von verschiedensten politischen Vertretern, dieses Budgetdefizit, das wird mit Einsparungen gefixt oder repariert. Es wird keine neuen Steuern geben. Jetzt schaut es aber relativ anders aus. Es soll offensichtlich sehr viele neue Steuern geben, beziehungsweise es soll auch einige Punkte geben, die man durchaus als Steuererhöhung verbuchen kann, wie eben die Abschaffung des Klimabonus. Waren die letzten Monate mehr oder weniger ein politischer Etikettenschwindel?
Würde ich jetzt auch sagen, ja und nein. Also einerseits ja, in dem Sinn, dass eben zum Beispiel ÖVP und Neos immer gesagt haben, auch im Wahlkampf, nein, wir wollen keine höheren Steuern und nicht mit uns. Und jetzt geht man aber diesen wahrscheinlich pragmatischen Weg und sagt, okay, wenn es darum geht, relativ schnell an Mehreinnahmen zu kommen, bleibt wenig anderes übrig. Also ich glaube, es ist sozusagen vernünftig, wenn jetzt überbleibt, es ist nicht das der Fehler, dass das jetzt so gemacht wird, sondern der Fehler war vielleicht oder wahrscheinlich davor raus zu posaunen, nein, keinesfalls keine neuen Steuern mit uns. Ich glaube, diesen Weg muss man sich einfach offen lassen, wenn man ein Budget sanieren will. Und Fair to Be ist von allen 3 Parteien, das macht es vielleicht auch in dem Fall gar nicht so schlecht, dass da 3 Parteien Budget rumfuhrwerken, haben eigentlich Federn gelassen, nicht? Also der größte Teil dieser Sanierung tragt natürlich die breite Masse quasi. Das ist jeder und jede. Das ist sicher etwas, was zum Beispiel der SPÖ, die da immer gesagt hat, naja, sollen die breite breiten Schultern sein und die Reichen und Wohlhabenden. Und in Wahrheit findet sich da sehr wenig in diesem Budget eigentlich. Da hat die SPÖ natürlich Federn gelassen. Da gibt es diese vielen neuen Steuern und Abgaben, die da kommen. Da haben sicher ÖVP und Neos Federn gelassen. Das kann man jetzt auch runterexerzieren in die einzelnen Bereiche. Also es haben sicher alle drei Parteien in wesentlichen Punkten nachgeben müssen, wenn man sich da sonst gar nicht geeinigt hätte und für sie zum Teil schmerzhafte Dinge gemacht. Es gibt auch ein bisschen Goodies für alle drei, die das ein bisschen aufwiegen sollen, aber so ist es so ein Paket, das so ein bisschen in alle Gruppen natürlich da reinwirkt.
Das würde dann auch meine Frage gleich beantworten, meine vorletzte Frage, die ich ziehe jetzt vor. Wer denn am meisten von diesem Sparpaket tatsächlich betroffen ist, wer leidet am meisten?
Ja, da wird sicher jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, so wie da auch laufen ja die neuen Details dann kommen werden, auch mit den Gesetzen, die ja noch zum Teil fehlen, wird sicher wahnsinnig viele und bessere auch Berechnungen geben. Und da wird sicher auch Berechnungen geben, dass wenn die Familienleistungen zum Beispiel nicht erhöht sind, das trifft natürlich Menschen mit niedrigem Einkommen zum Teil schwächer als Menschen mit hohem Einkommen. Jetzt würde ich aber schon sagen, das ist beim Sparpaket wahrscheinlich in dieser Größenordnung gar nicht anders möglich. Also wenn, es trifft tatsächlich alle eigentlich, das kann man wahrscheinlich in diesem Fall gar nicht sagen. Es trifft aber natürlich vor allem einfach die breite Mehrheit der Menschen im Land, also alle Haushalte eigentlich querbeet durch, die da etwas verlieren werden. Es lastet also wahrscheinlich tatsächlich vor allem auf allen Schultern, und weil halt diese Schultern unterschiedlich breit sind zum Teil, wird es dem einen mehr wehtun und der anderen weniger. Ich glaube, unterm Strich ist das, wenn man wirklich in diesen Größenordnungen etwas tun will und nicht sich einzelne Gruppen rauspickt, wo man sagt, okay, ich tue denen jetzt wirklich weh und produziert damit vielleicht auch gröbere soziale Verwerfungen, seien sie jetzt Migrantinnen oder Arbeitslose, wer auch immer, dann geht das wahrscheinlich gar nicht anders. Auch jetzt Banken, ich sage, ich hole mir jetzt diese großen Milliarden in Banken, das funktioniert ja de facto auch nicht, oder macht das Budgetsanierung nur über höhere Vermögenssteuern. Das wird weder über die Summen zustande kommen, noch über die Effekte, die das dann hat an Verwerfungen und Widerständen, die das erzeugt. Derzeit gibt es natürlich da trotzdem einen Punkt, vielleicht noch Entscheidung, nicht, wenn die ÖVP zum Beispiel sagt, wir wollen die Familienleistungen nicht valorisieren, hätte man natürlich sagen können, Österreich hat zum Beispiel die Körperschaftssteuer gesenkt um 2 Prozentpunkte, hätte man sagen können, okay, wir lassen es bei der Valorisierung, wir sind die Familienpartei und heben dafür die Körperschaftssteuer für Unternehmen etwas an. Also im Kleinen hat es da natürlich Spielräume gegeben, das ein bisschen anders zu verteilen, aber man hat sich jetzt so entschieden, das so zu machen.
Gut, das Wesen der österreichischen Volkspartei ist ja auch, dass sie eine Volkspartei sind und eben nicht nur eine Familienpartei, nämlich auch die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten, neben den Familien. Nicht auch immer ganz einfach, Stichwort parteiinterne Turbulenzen, die es da durchaus geben könnte. Aber das ist ein anderes Thema. Andrasch, ein wichtiger Punkt noch. Der Finanzminister Markus Matterbauer hat bei seiner Budgetrede heute gesagt, er habe keine Angst vor einem EU-Defizitverfahren und auch gemeint, das sei keine Kontrolle aus Brüssel, das müsse man nicht so eng sehen, beziehungsweise davor müsse man sich nicht fürchten. Das EU-Defizitverfahren ist ebenfalls so etwas, das es zu vermeiden galt, wenn man einigen Parteien vor diesem Budget zugehört hat. ÖVP und Neos waren da stark dagegen. Die SPÖ waren, glaube ich, sogar die Ersten, die noch während den Verhandlungen gesagt haben, naja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht oder so schlimm, wenn wir uns auf dieses Defizit einlassen. Was bedeutet das jetzt genau, dieses EU-Defizitverfahren? Was hat es für Konsequenzen? Und was passiert?
Also ich glaube, eine Erkenntnis aus den vergangenen Tagen und jetzt Wochen, muss man sagen, ist, dass die österreichische Budgetlage eigentlich so schlecht ist, dass wir so weit weg sind, da irgendwo ein Budget in so kurzer Zeit zu finanzieren. Also schon dieses Sparpaket wird natürlich für Verwerfungen sorgen und wird natürlich unter Umständen auch auf die Wirtschaft durchschlagen. Es geht wahrscheinlich gar nicht anders bei diesen Größen. Wie stark wird man sehen? Aber wir sind weit weg nicht. Also Österreich, um ein Defizitverfahren zu vermeiden oder auszusteigen, bräuchte Österreich eine Neuverschuldung von diesen magischen 3%, die wir da am Anfang erwähnt haben, der Wirtschaftsleistung. Jetzt werden wir heuer mit allen Einsparungen bei 4,5, im kommenden Jahr bei 4,2 sein. Also wir sind da wirklich weit weg, werden erst wahrscheinlich 2028, wenn überhaupt, aus diesem Defizitverfahren wieder rauskommen. Jetzt vorausgesetzt, es gibt jetzt nicht irgendeine positive Überraschung und plötzlich, ich weiß nicht, wir finden irgendein Wundermittel, das unsere Wirtschaft und Industrie wahnsinnig belebt. Also es wird total dauern, wir stecken da jetzt drinnen am Papier. Das wird dann immer ein bisschen runtergespielt und ich glaube, da würde ich auch zwei Antworten geben, so das schreckt mich nicht. Also das verstehe ich angesichts dieser Finanzsituation, glaube ich, schreckt den Finanzminister wahrscheinlich zu Recht andere Sachen. Im Prinzip kann die EU schon relativ harte Vorgaben machen an ein Land, wenn sie möchte, dass dieses das Defizit runterbringt. Da kann also eigentlich alles dabei sein und dann kann sie das die EU beurteilen, ob der Staat sich dran hält oder nicht und unter Umständen auch mit Sanktionen drohen. Also das kann eine unangenehme Situation werden, nicht, wenn die Union sagt, keine Ahnung, ihr müsst euer Pensionsantrittsalter jetzt um 4 Jahre erhöhen und die SPÖ und ÖVP sagen, nein, wir wollen das nicht und sie sagen doch. Im Prinzip kann sie hier Empfehlungen abgeben und diese auch versuchen durchzusetzen. In der Praxis wird das natürlich nicht nicht passieren. Warum? Ich glaube, die EU-Kommission ist heilfroh, dass es die politischen Realitäten, um die es mindestens genauso geht wie um die ökonomischen, die sind heilfroh, dass wir eine Dreierkoalition da haben ohne die FPÖ. Die haben, glaube ich, überhaupt keinen Grund, da Österreich wahnsinnig unangenehm draufzusteigen. Das heißt, solange Österreich hier selber einfach Maßnahmen und das tut das Land jetzt vorlegt und sagt, okay, wir haben da einen Pfad und wollen da unser Budget sanieren, wird die EU-Kommission das de facto wahrscheinlich mit kleineren Nachfragen abnicken. Sie hat einfach keinen Grund, auf eine Konfrontation zu gehen, wird sich da also nicht groß einmischen und sagen, okay, ihr habt einen Pfad, ihr wollt die Schulden, Neuverschuldung runterbringen, macht Sinn, tut's das und wir überprüfen, ob ihr euch circa an das hält, was ihr sagt. Es gibt einen Punkt, der noch spannend wird. Österreich kann sich da ja 7 Jahre auch Zeit lassen im Prinzip, da sein Budget zu sanieren. Das ist so ein Pfad, das geben die EU-Regeln vor. Dann muss aber das Land auch bestimmte Investitionen neu einmelden und da muss man erst was finden, was man da als Investitionspaket verkauft. Aufgrund der Budgetmisere sehe ich da jetzt nicht wirklich etwas, aber kreative Köpfe zerbrechen sich da sicher schon den Kopf und werden dann sagen, keine Ahnung, dieses erwähnte Entlastung für Kleintransporter ist eine Offensive für den Mittelstand, wie das schon zum Teil heißt. Und das ist jetzt unser großes Förderpaket. Wir melden das jetzt an und die EU ist jetzt auch ein bisschen abgekommen vom Thema Klimaschutz. Also vielleicht akzeptieren die das ja auch.
Lass uns zum Abschluss noch einmal einen kurzen Blick in die Zukunft wagen, auch wenn Prognosen schwierig sind, allen voran eben, wenn sie die Zukunft betreffen. Andras, du hast vorher jetzt schon gesagt, bis 2028 wird man wohl in diesem Budgetdefizit sein, wenn man denn nicht irgendein Wundermittel auf einmal spontan findet. Keine Ahnung, ein riesengroßes Ölvorkommen unterm Kahlenberg vielleicht oder so wird sich anbieten, nur das ist eher unrealistisch. Jetzt wird dieses Geld eingespart, Österreich schnallt den Gürtel enger. Und was dann? Wie geht's weiter? Denn der Wirtschaft geht es ja wohl weiterhin nicht sonderlich gut. Die Industrie schwächelt, die ganze Europäische Union schwächelt eigentlich. Wo gelangen wir dorthin?
Ja, vielleicht zum Schluss, man soll sich auch selber nie zu wichtig nehmen. Also jetzt meine ich gar nicht uns hier damit, sondern auch ein bisschen Österreich. Ich glaube, in vielen Bereichen, nicht woher kommt das Wachstum. Ein Bereich ist zum Beispiel der Konsum im Inland, wo jetzt immer geheißen hat, die Sparquote ist relativ hoch, die Leute sparen viel. Warum ist umstritten? Jetzt mit so einem Sparpaket wird das jetzt die Leute nicht dazu animieren, wahnsinnig mehr Geld auszugeben. Nicht? Das wird nicht da sein. Und die anderen Bereiche, also zum Beispiel Industrie, Investitionen, ich glaube, da hängt vieles einfach gar nicht an Österreich. Nicht? Das ist einerseits, was machen jetzt die USA, was passiert im Zollkrieg? Verschärft sich der oder entschärft sich der sogar? Zweite große Thema, was ist mit dem Krieg in der Ukraine? Nicht? Wenn Ukraine und Russland sich zum Beispiel darauf einigen, jetzt die Waffen für längere Zeit schweigen zu lassen, wird natürlich sofort das Thema hochkommen, okay, wir haben einen riesen Energieversorger in Form von Russland da, der uns billige Energie zur Verfügung stellen kann. Sollten wir das nicht in irgendeiner Form annehmen? Und das kann natürlich auch ein wirtschaftlicher Boost sein. Lassen wir jetzt mal die moralische Frage weg. Ich glaube, das werden eher so die vielleicht entscheidenden Schnellschrauben sein, als jetzt was mit unserem Sparpaket passiert. Wir sind da auch ein bisschen vielleicht Passagier nur.
Passagier in einem deutlich größeren Teich als vielleicht der Wolfgang oder Attersee in Österreich. Vielen Dank, Andras, für deine Zeit heute.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, der französische Filmstar Gérard Depardieu ist des sexuellen Übergriffs auf 2 verschiedene Frauen schuldig gesprochen worden. Der Filmstar wird zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Sein Anwalt legt Berufung ein. Während des Prozesses hat er wiederholt jegliches Fehlverhalten abgestritten. Seit Jahren schon melden sich Frauen zu Wort, die Depardieu der sexuellen Gewalt beschuldigen. Inzwischen sind es etwa 20. Zweitens. Die US-Regierung hat eine Gruppe weißer Südafrikaner den Flüchtlingsstatus erteilt und sie in die amerikanische Hauptstadt Washington einfliegen lassen. Der Schritt steht im krassen Kontrast zu Trumps restriktiver Flüchtlingspolitik. Trumps Begründung? Ein angeblicher Genozid an weißen Bauern in Südafrika. Den Medien wirft er vor, die Gewalt zu verschweigen. Der vermeintliche Genozid an weißen Südafrikanern ist eine beliebte Verschwörungstheorie in rechtsextremen Kreisen. Und drittens. Der neue deutsche Innenminister Alexander Dobrindt verbietet den verfassungsfeindlichen Verein Königreich Deutschland. Der Gründer dieser Gruppe, Peter Fitzek, und 3 weitere Redelsführer sind festgenommen worden. Rund 6000 Mitglieder oder Reichsbürger, wie sie sich selber nennen, hat die Gruppe. Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Demokratische und rechtsstaatliche Strukturen wie Parlamente, Gesetze oder auch Gerichte akzeptieren sie nicht. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese doch gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.